Steuert aber in the
In the
morning.
morning.
Das sind die Retinauten, Folge 31. Heute mit mir im Studio ist der Lukas
Hallo.
und der Chef.
Hallo.
Und ich bin Marcel. Ja, willkommen zurück. Es war jetzt ein bisschen Pause dazwischen. Und wir machen jetzt wieder weiter. Heute zur Abwechslung mal mit nicht so vielen Trailern und ein bisschen mehr Kino-Content. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das besser oder schlechter findet. Aber ein bisschen gemischte Sachen, bevor wir da einsteigen, habe ich doch noch. Zum Beispiel wollte ich verlinken einen schönen kleinen Kurzfilm, der mir irgendwie auf Kotke, ich glaube Kotke.org, das ist so ein Blog von einem Menschen, über den Weg gelaufen ist. Der heißt Beauty, dieser Kurzfilm. Und das ist einfach so ein Film, der zusammengesetzt ist aus animierten Ölgemälden. Also da hat sich irgendjemand hingesetzt und mit Photoshop dann so ein bisschen da rumgespielt. Und dann dafür gesorgt, dass sich die Leute bewegen auf den Bildern. Und es ist irgendwie sehr meditativ und das wird dann irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen in Richtung Horrorfilm abgedriftet und das gefällt mir ausgesprochen gut, das vielleicht einfach mal anschauen, das ist so was sehr Beruhigendes.
Ja, so Renaissance-Gemälde, die lebendig werden. Schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, ich musste auch zwischendurch immer denken, so, das wäre total der geile Look für so ein Computerspiel. So irgendwie so ein Skyrim oder so, aber genauso in diesem Look. Das finde ich schon ganz schön
Hat
sexy,
bisher
aber
auch
ich
noch
weiß
keiner
nicht, ob das
gemacht, mal sowas,
funktionieren
ne?
würde.
So ein Film in diesem Stil. Computerspiel
Ich
meine
weiß
ich
es nicht. Ja,
natürlich.
ehrlich gesagt.
Es gibt ja
Also
schon
nicht
das
so
eine
viel
oder andere,
Erinnerung für
was,
wird.
was wie gemalt aussieht, aber das ist natürlich schon ein ganz spezieller Stil.
Ja, also das ist eigentlich nur was Schönes, was man sich mal so angucken kann. Und dann würde ich gerne, ich wusste nicht, wo ich das sonst reinpacken soll, noch kurz etwas picken, was ich vorher nicht kannte, aber jetzt sehr froh darüber bin, dass es das gibt, nämlich HBO Nordic. Ich bin ja gerade in Stockholm für ein paar Monate zum Studieren und ich habe zu meiner großen Freude festgestellt, dass überall in der U-Bahn so große Poster rumhängen, wo irgendwie Girls und so drauf ist, so Werbung für die neue Staffel. Und so eine Ansage 79 Kronen im Monat. Und dann da habe ich da mal ein bisschen nachgeschaut und festgestellt, dass HBO irgendwie hier so eine Tochtergesellschaft hat im Norden Europas, nämlich HBO Nordic, wo man einfach 79 Kronen im Monat einwirft. Das sind so ungefähr 8,50 oder so. Und dann kann man sich einfach alles angucken von HBO. Also die ganzen aktuellen Staffeln, irgendwie die neuen Folgen so. Unter 24 Stunden nach der Veröffentlichung in den USA dann auch hier und einfach mit irgendwie irgend so einem Flash-Derivat-Player dann
Ihr habt
einfach
ja
in
auch
HD streamen. Super
Netflix
gut.
da oben.
Anscheinend ja, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ja.
Ich war zu sehr mit Kino beschäftigt.
Ja, die Zukunft kommt langsam. Kriecht so oben über den Atlantik, oben über Grönland drüber und kommt langsam nach Europa.
Ja, hier ist sowieso so ein bisschen Content-Paradies. Also allein schon, dass die Filme einfach in Originalsprache im Kino kommen, das finde ich schon sehr angenehm. So, man muss nicht mehr warten, bis man zufällig mal irgendeine Vorstellung findet, wo vielleicht dann mal was in OV kommt, sondern man kann einfach irgendwann ins Kino gehen und es ist einfach
Es ist ja ein
richtig.
bekanntes Phänomen, dass in kleineren Ländern die meisten Filme nicht synchronisiert werden, weil es sich halt eben nicht lohnt. Also kommen dann, ist es dann komplett Englisch oder OMU, also mit Untertiteln?
Er ist schon mit Untertiteln, mit lustigen schwedischen Untertiteln. Da kann man gleich mal noch ein bisschen Schwedisch lernen. Ist auch ganz praktisch.
Naja, okay, das würde mich zum Beispiel wieder verrückt machen. Ich kann Filme nicht mit Untertiteln gucken. Ich Du musst zieht
dann auch
mir zu viel
mitlesen.
Aufmerksamkeit dahin. Ja.
Ja,
Oder
die.
zumindest hingucken. Bei Schwedisch geht's vielleicht, weil ich dann einfach nichts verstehe, aber wenn sie Deutsch oder Englisch sind, dann muss ich mitlesen.
Wenn ich das richtig gelesen hatte, hat HBO irgendwie so einen schweren Stand in Schweden, was hauptsächlich daran liegt, dass sie am Anfang irgendwie so Jahresverträge haben wollten und so, und das ging nicht so gut runter. Aber es hält sich ja immer noch das Gerücht, dass HBO da in diesem Markt halt quasi die so das alternative Bezahlmodell mal testen will, bevor sie es dann vielleicht auf dem Heimatmarkt oder in anderen Märkten ansetzen wollen. Also hier ist es halt irgendwie sehr fast schon verstörend einfach gewesen. Also das ist wirklich so, man drückt anmelden und dann gibt man so eine Kreditkarte an und es interessiert die auch nicht, dass es eine deutsche Kreditkarte ist. Und dann irgendwie 30 Sekunden später kann man die erste Folge True Detective schauen. Das finde ich schon sehr zukunftsweisend. Und auch nicht so teuer, ne? Also irgendwie 8,50 oder so, das ist ja wirklich auch ein echt normaler Preis so.
Ja, das zahlt man hier halt für Watch Ever und Love Film und was hier so halt gibt.
Ja, aber dann hat man halt keine HBO.
Eben.
Ja, also man könnte natürlich, wenn man jetzt ein bisschen technisch versiert ist, auch mal probieren, was da so passiert, wenn man zufällig einem Internetservice unterjubelt, die Information unterjubeln könnte, dass man doch vielleicht aus Schweden kommt.
Ja. Wenn es auf einmal so aussieht, als käme die IP aus Schweden.
Ja, weil die Kreditkarte, wie gesagt, ist nicht, ist egal, wo die herkommt. Und falls man doch mal HBO ein bisschen Geld geben möchte, ist das vielleicht gar kein so schlechter Weg.
Wir probieren das vielleicht mal für Science oder so.
For Science.
Genau.
Moving on.
What the fuck? Wir erinnern uns, es gibt ja so ein kleines Buch von dem Herrn George Orwell. Das heißt 1984.
Es hat sich wahrscheinlich im letzten Jahr so oft verkauft, wie lange nicht.
Das wird auch immer gerne zitiert. So, was not an instruction manual und so. Und natürlich ist natürlich nichts liegt näher als eine romantische Komödie aus dieser Buchvorlage zu machen.
Genau, nichts liegt näher, ja.
Und das scheint wohl jetzt ein Plan zu sein. Es wird wohl einen Film geben, 1984, mit Kristen Stewart als weibliche Hauptrolle. Und es soll eine romantische, romantic take on 1984. Und was? Was? Was?
Ja, da gibt es ja schon eine persönliche Geschichte drin, aber das ist irgendwie nicht der Grund, warum man sich noch an das Buch erinnert.
Nee, überhaupt nicht. Und vor allem, das ist halt auch so ein Buch, das bietet sich halt auch nicht so besonders als Feel-Good-Movie an. So, ich meinte, das ist sehr deprimierend und gegen Ende sehr, sehr deprimierend. Und da kommt auch diese Beziehung ja nicht besonders gut
Ja,
weg.
Aber der Film soll dir ja helfen, quasi in der Realität, in der wir jetzt leben, die sich quasi 1984 angenähert hat, auf Art und Weisen, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten. Er soll dir helfen, in dieser Realität jetzt quasi guter Dinge mit deinem Alltag und der Realität, in der du lebst, klarzukommen.
Aha. So? Naja, da bin ich ja mal gespannt. Interessant ist auch, in diesem Artikel, den ich verlinkt habe, dass die Frau Stewart ihre einzige Aussage im Prinzip über dieses Projekt ist: I'm scared, I'm scared, I'm scared, I'm terrified.
Ja, und ich sehe auch ihren Gesichtsdruck vor mir. Es ist ihr Gesichtsausdruck, den sie hat.
Ach ja, die Gute. Ja, gut, dann können wir auch wirklich direkt über die richtigen Filme reden. Ich dachte nur, ich werfe nochmal so ein kleines What the fuck vorne weg. Ja, ich war im Kino, ihr wart, glaube ich, auch im Kino. Fangen wir doch mal an.
Jede Menge Filme gesehen.
So viele Filme. Ja, 12 Years a Slave. Habt ihr den alle angeschaut?
Nee. Einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe.
Oh, crap.
Vor dem ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen drücke, weil der, alles, was ich von diesem Film weiß.
Ja, apropos Feel-Good-Filme, ne?
Ja, genau. Es ist zugegebenermaßen nicht besonders viel, was ich über diesen Film weiß, aber die Poster und der Titel verheißen kein besonders frohes Gefühl.
Nee, also viel, viel gut ist, glaube ich, auch so das Letzte, was man aus diesem Film mitbekommt. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich guter, brillanter Film von Regisseur Steve McQueen. Der ist ja schon ein bisschen so ein alter Bekannter. Also ich denke mal, wir kennen ihn hauptsächlich von Shame, der letzte Film, den er gemacht hat. Auch mit dem Fassbender in der Hauptrolle.
Dem Fassbender.
War auch, glaube ich, der erste Film, der so weitere Kreise gezogen hat. Davor Hunger war der Film davor. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Und dann waren es, glaube ich, eher Kurzfilme, die er gemacht hat davor. Aber 12 Years a Slave ist eben ein Film nach einer wahren Geschichte über einen schwarzen Musiker aus den Nordstaaten, also der da irgendwie ein freier Mann ist und ein Haus hat und eine Familie und alles Mögliche und irgendwie so ein ganz gutes Leben da führt, der dann entführt wird und in die Sklaverei verkauft wird. Und dann wird eben so diese Existenz als Sklave betrachtet. Mit dieser Steve McQueen hat ja so eine sehr, sehr hinschauende Art, Filme zu machen. Also da wird nicht da wird vor der Gewalt nicht zurückgeschreckt, die Kamera wird nicht weggedreht, wenn irgendwelche Untaten passieren. Und diese ganze Unmenschlichkeit dieser Sklavereipraxis wird schonungslos beleuchtet. Auch in so einer sehr, sehr, fast schon, Kafkaeske, so ein furchtbar überbenutztes Adjektiv, aber es passt halt irgendwie, weil er ist halt wirklich eigentlich ein freier Mann und er wird in die Sklaverei verkauft und niemand glaubt ihm, dass er ein freier Mann ist, weil er halt seine Papiere nicht dabei hat. Und egal, was er macht, er bekommt halt immer nur ausgepeitscht, wenn er das versucht. Und so kann man ihm dann dabei zugucken, wie er so zunehmend seine Identität aufgeben muss und sich irgendwie hinter der Fassade eines Sklaven verstecken muss, bei der man dann früher oder später nicht mehr sicher ist, ob es doch nur die Fassade bleibt. Alles auch natürlich wegen der sehr, sehr brillanten schauspielerischen Leistung von, ich werde den Namen vermutlich falsch aussprechen, Chiwetel Ejiofor, der eben diesen Salomon Northup heißt, dieser Mann, der den spielt. Und man sieht...
Für diese Rolle auch für den Oscar in der als bester Schauspieler nominiert ist.
Ein Oscar, der auf jeden Fall auch verdient wäre, wenn er ihn bekommt. Also man kann ihm halt sehr schön dabei zugucken, wie er halt so von einem sehr offenen, glücklichen Menschen, wie er einfach zerbricht an dieser ganzen Geschichte.
Ja, ich werde ja schon beim Zuhören depressiv.
Das ist jetzt vielleicht nicht besonders schön anzuschauen, aber es ist wirklich ein brillanter Film. Also auch die Kameraarbeit ist brillant, die Schauspieler tun alle sehr, sehr gut ihren Job. Also der Fassbender ist eben der Sklaventreiber.
Auch für einen Oscar nominiert als Nebendarsteller.
Der halt auch einen wirklich bösen Menschen spielt, aber halt trotzdem einen Menschen, was man halt auch sehr schnell falsch machen kann, dass man eben die Bösewichte so in die Menschlichkeit nimmt, sodass man, dass es vielleicht dann doch einfacher
dämonisiert,
ist.
Dämonisiert, ja.
Aber er ist halt ein böser, aber halt ein böser Mensch. Was sehr eindrucksvoll ist. Und natürlich in den ganzen Nebenrollen, das ist irgendwie so die ganze Hollywood-Riege rauf und runter. Irgendwie Brad Pitt taucht zwischendurch auf als irgendwie kanadischer Carpenter-Dings. Ihr wisst schon, jemand, der mit Holz arbeitet. Ich kann kein Deutsch mehr.
Zimmermann.
Tischler.
Zimmermann, genau. Benedict Cumberbatch taucht auch nochmal auf.
Der Gute.
Ja, er ist nicht so besonders der Gute hier, aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter Film. Einfach mal anschauen, also es nimmt dann schon etwas mit, aber das ist schon das Gute mitgenommen werden.
Ja, also das ist jetzt auch einer der Filme, die wir heute an und besprechen werden, die sich in die lange Reihe der Oscar-Nominierten einreihen. Und könnte, glaube ich, so nach dem, was man hört, der Film werden, der vielleicht am größten abräumt dieses Jahr. Also in vielen Kategorien nominiert. Vor allem viele Schauspieler auch für bestes Directing und eben auch den besten Film.
Ja, also es ist sehr, 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 sehr brillant. Ich denke, ich werde ihn auch auf jeden Fall noch ein paar Mal anschauen müssen, um es einfach damit klarzukommen, wie großartig er ist.
Ja, es gibt noch mehr Oscar-Bait dieses Jahr, ne?
Ja, jede Menge.
The Wolf of Wall Street ist ja diese Woche angelaufen, am 16., wenn ich es noch richtig weiß.
Uiuiui. Was ein Fest.
Ich habe es noch nicht reingeschafft, aber Marcel, du verbringst deine komplette Freizeit gerade in Kinosälen, oder?
Ja, im größten Teil. Ich bin jetzt seit einer Woche hier und ich habe diese Woche gut dazu genutzt, erstmal ins Kino zu gehen und mal die ganzen Sachen nachzuholen, die ich noch anschauen wollte. Und Wolf of Wall Street war tatsächlich relativ schwer, überhaupt einen Platz zu bekommen, weil der war nämlich so die ersten 5 Tage, die er lief, war er einfach komplett ausverkauft. Also bei allen Kinos, und Stockholm hat ganz schön viele Kinos. Ja, ich war jetzt dann doch drin und meine Güte, was für ein Fest. Irgendwie 3 Stunden und 3 Stunden, die auch einfach vorbeigehen, wie bei anderen Filmen, ja. Vielleicht 90 Minuten.
Es ist wirklich ein cinematografisches Feuerwerk. Also, huiuiui, ich saß da auch drin und wusste gar nicht, wo ich hingucken soll und so. Es passiert viel, hat ein gutes Tempo drin. Und ja, also über diesen Film gibt es viel zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Wir können ja vielleicht einfach mal so ein bisschen die Rahmendaten so erläutern. Also Wolf of Wall Street, der neueste Film von Martin Scorsese. Ja, ein Urgestein Hollywoods. Ich glaube, inzwischen 71, ja, der gute Herr. Es ist irgendwie so schön, in einem der Reviews, das ich hierzu gelesen habe, wurde irgendwie die Anekdote zitiert, dass der der gute, verdammt, Quentin Tarantino meinte, dass ja Regisseure immer schlechter würden, je älter sie werden. Und dann meinten sie dann, ja, dieser Film wäre einfach ein hearty fuck you von Martin Scorsese an Quentin Tarantino. Weil wenn ein 20-Jähriger diesen Film gemacht hätte, wäre wahrscheinlich das der neue aufsteigende Stern Hollywoods. Aber Martin Scorsese ist ja im Prinzip schon ganz oben angekommen. Und er macht einfach weiter super Filme. Also es geht in diesem Film um, ich glaube, das ist auch so based on a true story, um einen Herrn Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, der jetzt inzwischen alt genug ist, dass er wirklich nicht mehr aussieht wie ein kleiner Junge.
Hat auch 30 Jahre gedauert, glaube ich.
Ja. Er sich hocharbeitet an, vom irgendwie kleinen Stockbroker zum großen Meister an der Wall Street mit legalen und illegalen Mitteln und eben einer absolut völlig moralfreien Herangehensweise an das Leben. Zusammen mit seinem Partner, gespielt von Jonah Hill, den man ja irgendwie erst eher so als Comedian kennt, der sich aber in letzter Zeit ja dann auch so ein bisschen ernsthafteren Rollen widmet. Und das auch sehr, sehr gut tut.
Ja, der löst sich gerade auch so ein bisschen aus seinem Klischee und macht mal irgendwie ernsthafte Filme und zeigt, dass er halt auch ein guter Schauspieler und nicht nur ein guter Comedian ist.
Ja, und was dieser Film dann halt tut, ist, dass er halt diese völlig von jeglicher Moral und jeglichen irgendwie Zurückhaltung völlig befreite, reine Gier und alles dieser ganzen Klasse von irgendwie Menschen, das ist jetzt eine etwas seltsame Satzkonstruktion, egal, das einfach beleuchtet und irgendwie darstellt, ohne da großartig zu moralisieren. So, dieser Film ist irgendwie so in seiner Abbildung, legt er da Zeugnis ab über so die Gier nach Geld und völlig, unser Job ist es nicht, irgendjemandes Geld zu vermehren, sondern unser Job ist es, das Geld von anderen Leuten in unsere Taschen zu wirtschaften und dabei halt zu koksen, wie ein Industriestaubsauger.
Ja, aber ist das nicht was dir ein bisschen, also ja,
wunderbar.
Ich fand das ein bisschen seltsam, dass eben dieser moralische Anstrich sehr gefehlt hat. Also ich finde es bemerkenswert, wie unkritisch er diesen Lebensstil so darstellt. Gerade jetzt so in der heutigen Zeit, die wir halt so haben, die letzte große Krise ist nicht so lange her und da waren unter anderem so Aktienhändler und Banker, sagen wir mal, nicht ganz unbeteiligt. Und diesen Lebensstil und diese Art, Geld zu machen, jetzt so glamourös darzustellen und so abzufeiern, wie es da passiert, finde ich schon ein bisschen gefährlich, weil, also ich kam da raus und dachte, vielleicht solltest du deinen Karriereplan nochmal überdenken und halt doch Aktien verkaufen.
Wirklich? Also ich finde, dieser Film ist, so wie er das macht, ist er im Prinzip die verdammendste Darstellung von dieser ganzen Geschichte, die ich mir überhaupt vorstellen könnte. Eben dadurch, dass er das halt völlig unterlässt, da so eine aufgesetzte Moral da irgendwie drauf zu ballern. Ich meine, es ist ja auch so, dass die Menschen gibt es ja wirklich und sie werden ja von uns jetzt auch nicht besonders irgendwie da zurückgehalten oder irgendwie mit Moral belegt, sondern die machen das ja einfach. Und warum sollte denn dieser Film da irgendwas machen, was wir als Gesellschaft auch nicht auf die Reihe bekommen? Aber dadurch, dass er das so schonungslos irgendwie darstellt, also ich finde, gegen Ende wird dann ja schon klar, dass das irgendwie so besonders toll ist das ja nicht. Und ihm geht es ja auch offensichtlich nicht besonders gut.
Ja, wenn es dann so anfängt, schief zu gehen und so, dann. Ja, ich frage mich halt, wieso die meisten Leute, die den Film halt angucken, wie die da drauf reagieren, ob die eben diese Botschaft so mitkriegen, so, oh, es geht halt dann vielleicht doch nicht gut und so. Oder ob die halt sehen, geil, Koks, Nutten, Geld, mehr Geld, als ich irgendwie ausgeben kann in Jahren und halt den Exzess irgendwie auch mit abfeiern.
Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber ich meinte, also ich finde, er tut ja schon sein Bestes, die Obszönität dieser ganzen Geschichte zu zeigen. Also irgendwie, wie sie dann irgendwie kiloweise Koks aus den verschiedenen Körperöffnungen von irgendwelchen Prostituierten sich durch die Nase ziehen, währenddessen irgendwelche kleinwüchsigen Menschen durch die Gegend geworfen werden, aus irgendwie Gründen, die ich nicht so ganz nachvollzogen habe.
Es war wirklich, glaube ich, mit die absurdeste Stelle in einem sehr absurden Film. Großartig.
Wie heißt denn dieser Klassiker aus den 80ern, wo sie dieses Thema auch schon mal aufgegriffen hatten? Mit, wer war das denn? Michael Douglas in der Hauptrolle?
Hier, der mit Golden Gecko.
Ja, genau. Wie hieß der denn?
Ich weiß genau, welchen Film du meinst. Da hier so Greed is Good und so.
Ja, richtig.
Du meinst aber nicht Wall Street oder so.
Wall Street, doch, das könnte durchaus sein.
Das
Das
wäre
ist
schon
schon.
ein Money Never Sleeps. Der ist von 2010. Ach nee, du meinst das Original. Von 1987.
Genau, da gab es
Wall
nämlich vor.
Street mit
Ja.
Michael Douglas, Charlie Sheen.
Weil da gab es nämlich
Charlie
vor kurzem,
Sheen.
also 2010 anscheinend,
Charlie
einen
Sheen.
Nachfolger dazu, der auch irgendwie dann Wall Street 2, wie war der Untertitel? Keine Ahnung. Heißt, wo dann der Protagonist von Michael Douglas gespielt wieder aus dem Knast kommt und dann eben irgendwie weitermacht oder so.
Ah,
Genau,
ja.
das ist Wall Street, Money Never Sleeps mit Shia
Der
LaBeouf.
Plagiator.
Shia LaBeouf, glaube ich. Ja, okay. Stimmt, das hatte ich total vergessen, dass sie da auch mal einen zweiten Teil gedreht haben. Ist mir nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben wie der erste.
Ich glaube, der ist auch nicht so
Nee, der hat,
besonders
glaube ich,
gut.
nicht viel Grund geliefert, um nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben.
Ja, natürlich.
Aber ich habe ihn auch nicht angeschaut, deswegen darf ich auch
Nee.
eigentlich nicht darüber reden.
Erkennt
Moving
man
on
den?
zu
Filme,
das
die
hat
wir
uns.
gesehen haben, vielleicht.
Muss gerade noch mal kurz überlegen, ob ich zu Wolf of Wall Street noch was zu sagen
Erkennt man
habe.
denn Wall Street da oft drin? Wäre jetzt so die Frage, des nicht gesehen habenden.
Hey, ich habe den nicht gesehen, deswegen kann ich hier
Okay.
das nicht sagen, natürlich. Ich würde vielleicht noch anmerken, dass Wolf of Wall Street tatsächlich halt auch ein sehr, sehr witziger Film ist. Also so komplett jetzt mal von dieser ganzen Social Commentary-Ecke weg. Leonardo DiCaprio hat irgendwie eine Stelle, wo er auch einfach so diese körperliche Comedy einfach sehr, sehr gut durchzieht. Einfach so eine mehrereminütige Szene, wo er irgendwie komplett fertig auf irgendwie so Pillen ist und versucht in sein Auto zu klettern. Und allein diese Stelle ist es schon wert, diesen Film anzuschauen. Das ist
Ja, das war auch
absolut
sowas, wo ich mich
großartig.
wiedergefunden habe, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, das ist so eine Szene, die sticht heraus, die kann man sich merken. Und es ging mir aber halt ständig so. Also man kommt eigentlich von einer großartigen Szene, die irgendwie bemerkens- und erinnernswert ist, in die andere.
Ja, also auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, einer der besten Filme von diesem Jahr, aber dieses Jahr ist ja noch so jung, da möchte man natürlich sowas immer nicht.
Ja, also
Auf
absolute
jeden Fall sehr,
Empfehlung.
sehr gut. Auf jeden Fall anschauen. Am besten in OV, wenn ihr könnt, weil das ist auch wieder einer dieser Filme, wo einfach auch die
Ja, total.
Dialoge sehr, sehr viel Spaß machen. Und Dialoge in Originalversionen machen schon immer noch viel, viel mehr Spaß. Allein schon, damit man einfach die Triple oder eher 20-fache Fuckbomb einfach
Ich finde es auch
auch
immer
mal
sehr
noch schön
spannend.
genießen kann.
Also das Thema, wenn das gut umgesetzt wird, dann hat es einfach Potenzial. Und wenn das hier auch funktioniert, dann muss ich den auf jeden Fall mir nächste Woche mal zu Gemüte führen.
Ja, nächster Film. Hast mal ein bisschen aufgeholt.
Ja,
Slowpoke.
ich war quasi kurz bevor er aus dem Kino fiel, habe ich mir den neuen Hunger Games, also neu in Anführungszeichen, mal angeschaut.
Neuesten.
Und er hat mir sehr gut gefallen und allen, die dabei waren, auch.
Na, das ist doch mal schön.
Er ist, glaube ich, wirklich ein Beispiel für einfach exzellentes Filmemachen. Ich habe nicht viel, also ist falsch, weil der erste Teil war doch recht gut, aber ich habe mir nicht übermäßig viel davon erwartet, auch weil es mir im Vorfeld schwierig erschien, das, was das Buch macht im zweiten Teil. Das besteht so zu drei Vierteln dann quasi aus, ja, wir reisen mal herum in Panem und reden gelegentlich mit dem Präsidenten. Wenn ihr jetzt keine Ahnung habt von dieser Franchise, dann wird es jetzt echt ein bisschen langweilig, aber und das ist halt im Film nicht so. Der hat ein sehr gutes Tempo gefunden, fand ich. Und also die Details sind halt, man sieht sichtlich, dass da Leute Spaß hatten, den Film zu machen. Das fängt an beim komplett wahnsinnigen Moderator, der, wie heißt denn der Herr, der den spielt? Also der immer wieder so hysterisch lacht Und er macht es nicht so, dass es diesen Moderator, diesen Moderator, den er spielt, so komplett ins Lächerliche, also so komplett ins Genre der Parodie rüberzieht, sondern man erkennt immer noch genug auch quasi von aktuellem Showmanship wieder. Aber es ist dann halt an bestimmten Momenten derart übersteigert, dass es halt einfach zu so einem Gefühl des Unwohlseins wird. Und möglich, der mit dem Pferdeschwanz jedenfalls.
Stanley Tucci?
Ich schaue es ja, einfach ich, mal ich nach, das ist auch mal interessant für unsere Hörer, wenn es wieder heißt, der Retina-Cast googelt Schauspieler.
Ja, doch, das ist der. Es ist Herr Stanley Tucci, der den Caesar Flicker
macht. Ah ja, genau. Sehr richtig. Ja, ach Gott, der hat ja gar keine Haare mehr im echten Leben. Naja, das spricht für ihn als Schauspieler. Der macht das wirklich, wow. Gib dem bitte irgendeinen Preis für seine Nebendarstellungsrolle, wie auch immer. Hat mich sehr beeindruckt. Also die Kostüme sind wie immer, glaube ich, großer Spaß für alle an den Kostümen Beteiligten gewesen. Auch das hat man im Film angemerkt. Der Cast wird älter. Sagen wir es mal so, ist immer ein bisschen gemein, aber so Jennifer Lawrence, wenn man sich erinnert, ich glaube, ist Buch 15, 16 oder so, sieht sie halt nicht mehr aus. Sie ist halt, sie ist halt 24.
Ja, aber das ist ja auch okay, das ist auch völlig okay. Bei Hunger Games kann man, glaube ich, noch dazu sagen, das ging jetzt dem jetzt durch die Presse, dass irgendwie die Hunger Games seit einigen Jahrzehnten jetzt mal wieder ein Film ist, der einen Female Lead hat, also irgendwie eine weibliche Hauptdarstellerin, eine Hauptfigur, die weiblich ist, die mal wieder so Box-Office-Rekorde gebrochen hat. Sie haben nämlich irgendwie Iron Man 3 überholt und damit am meisten Geld eingespielt 2013 in Amerika.
Und ich habe es verpasst. Aber ich
und das war das letzte Mal 1973, als sie den Exorzisten... Irgendwie. Ich weiß ja nicht genau, warum der Exorzist ein Film mit Female Lead sein soll. Aber auf jeden Fall ist
das. Weiß nicht, das Mädchen, das an der Zimmerdecke rumkrabbelt, oder? Ist doch ziemlich eindeutig weiblich. Ziemlich eindeutig weiblich.
Ja, aber wenn das die weiblichen Figuren sind, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Naja, auf jeden Fall mal wieder Action Girl statt irgendwelche doofen Jungs. Eine schöne Abwechslung.
Ja, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, um ins Kino zu gehen, aber wir hatten ihn ja auch mal hier in diesem Format schon vor längerer Zeit empfohlen, aber ich denke, die Blu-ray kann jetzt auch langsam nicht mehr weit sein oder, keine Ahnung, das digitale Dateiformat oder was auch immer die Kids heute auf der Straße zum Gucken.
Ja, ich bin sehr froh, dass es mal wieder eine Buchverfilmung gibt, die tatsächlich das Richtige tut und irgendwie geschmackvoll an den Stoff rangeht und nichts kaputt macht.
Wir freuen uns ja schon über Sequels, die nicht scheiße sind.
Yay!
Ja, zu den nächsten Filmen, die hier in der Liste stehen, hat da irgendjemand was dazu zu sagen?
Ich kenne.
Also sage ich einfach nur ein kurzes Yay oder Nay.
Nein. Naja, den zweiten. Fang doch einfach mal an.
Ja, ich habe ganz aktuell Dallas Buyers Club gesehen. Auch so ein Film, von dem ich überhaupt nichts wusste vorher.
Nie gehört. Was ist das?
Das ist ein Film, der, jetzt lass mich raten, wann der ungefähr spielt. Er spielt zu der Zeit in Amerika, als gerade AIDS so am Aufkommen ist. Ich glaube Mitte der 80er, so 85.
85, ja.
Ja, die Wikipedia sagt 85, spielt der. Unser Hauptcharakter ist so ein bisschen abgefuckter Typ, der seinen Lebensunterhalt mit Wetten auf Rodeo und irgendwie so Südstaaten-Prollspiele verdient und da irgendwie wettet und viel Whisky trinkt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und plötzlich krank wird und bei ihm halt eben das HIV-Virus diagnostiziert wird und er eben AIDS bekommt. Und es zeigt halt so den Verlauf und die damalige Zeit, wie das so war, als dieser Virus auf einmal ein Problem wurde, immer mehr Menschen erkrankt sind und keiner halt so richtig wusste, wo es herkommt, bei wem es auftritt und vor allem auch, wie man es behandeln kann. Und mehr will ich da eigentlich nicht drüber verraten. Ich glaube, es geht dann alles schon Richtung Spoiler. Ja, hat auch so ein paar interessante Oscar-Nominierungen. Die für mich zumindest bemerkenswerte ist die von Jared Leto, der Leadsänger von 30 Seconds to Mars, also eigentlich ein Musiker, der hier für die für den besten Nebendarsteller nominiert ist, wo er einen, ich weiß nicht so genau, Transsexuellen spielt. Und das ist sehr gut. Hat dafür, glaube ich, auch jetzt den Golden Globe gekriegt schon. Ja, also das ist zum Beispiel sehr bemerkenswert, aber auch der Hauptdarsteller Matthew, oh Gott, wie spricht man den aus? McConaughey.
Matthew
Ja,
McConaughey.
der Beste.
Ziemlich coole
Bester
Sau,
Typ.
aber auch jetzt ein bisschen bemitleidenswert. Ja, ich frage mich, wie lange die Leute, die in diesem Film mitspielen, alle gefastet haben, um so unfassbar mager zu werden, wie sie es da sind. Da wird einem echt ganz anders beim Zugucken. Aber krasser Film, also wirklich beeindruckend, der auch so ein bisschen das Gefühl von dieser Zeit damals, diese Ungewissheit und alles relativ gut rüberbringt und eine spannende Geschichte erzählt. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ziemlich guter Film. Würde mich nicht wundern, wenn auch da der ein oder andere eben irgendwie noch mehr Preise dafür absahnt.
Das hat irgendwie 38 Kilo Gewicht verloren, steht im Internet für diesen
Ja,
Film.
so sieht er auch aus und es, oh Gott, es sieht wirklich nicht gesund aus.
Aber er ist ja sowieso eher so ein sportlicher Typ, das war
Ja.
wahrscheinlich, konnte er sich dann.
Ja, also ist auch stilistisch eben schön gemacht und schön in dieser Zeit gehalten. Und, oh Gott, sie sind alle so schmutzig und unsauber. Wie ganz witzig. Eigentlich die ganze Zeit nur anschreien und ihnen sagen, sie sollen noch mal duschen gehen, aber.
Gleich auf die Watchlist damit.
Ja. Auch, also vielleicht jetzt echt so ein Film, der auch bei den meisten vielleicht eher so unterm Radar durchfliegt und jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeit gekriegt wie manche andere Filme. Aber es ist eine echte Empfehlung. Sehr gut.
Gleich mal schauen, ob der hier schon im Kino draußen ist.
Ja. Anderer Film, den ich auch vor kurzem gesehen habe, der aber mehr so war, ist The Secret Life of Walter Mitty. Deutsch heißt ja das geheime Leben des Walter Mitty, glaube ich.
Über den hab ich ja starke Meinungen, obwohl ich ihn nicht angeschaut habe.
Ja,
Das ist immer die beste Kombination.
dann erzähl doch mal.
Ja, er ist super harter Crap. Also glaube ich zumindest. Ich habe einen, also ich lese ja Badass Digest, das ist irgendwie meine Lieblingsfilm-Webseite. Und die haben ein sehr, sehr schön kompromissloses Bash-Review veröffentlicht, wo dieser Film einfach runtergemacht wird, wie ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Und jetzt bin ich relativ überzeugt, dass ich diesen Film auch nicht anschauen möchte. Weil die Hauptthese dieses Reviews ist so, dass das ist ja der Film von Ben Stiller, mit Ben Stiller
Von
in der
und mit, ja.
Hauptrolle, von und mit Ben Stiller, der früher einmal die Ben Stiller Show gemacht hat, indem er viele Parodien über so aufgeblasene Oscar-Bait-Filme gemacht hat. Und jetzt macht er halt selbst so einen aufgeblasenen
Oh, es ist
Oscar-Bait-Film.
so hartes Oscar-Bait. Also im Ernst, es ist wirklich aufdringlich schon. Also sie, ja.
So, ich zitiere: "Waiting for a hint, the 2013 Ben Stiller wasn't so far up his ass that he made a 2-hour-long credit card commercial that nakedly craves the Oscar." Und ich glaube, das fasst diesen Film so aus meiner Sicht, was ich bis jetzt aus den Trailern und aus diesem Ding so gelesen habe, ganz gut zusammen.
Ja, wenn ich da so mit ein bisschen Abstand drüber nachdenke, dann kann ich dem wahrscheinlich zustimmen. Während ich den geguckt habe, habe ich mir die ganze, also zumindest die ersten 10 Minuten die ganze Zeit nur gedacht, oh, sieht das schön aus. Und habe mir, also man kann, es ist wirklich eigentlich ein Bilderbuch-Lehrfilm für angehende Kameraleute, weil sie wirklich so, ne, Rule of Thirds in jedem, in jeder Einstellung und immer irgendwie Perspektive und außergewöhnliche Sichtweisen. Eine Einstellung ist der Ausgang einer U-Bahn von oben, so in der rechten Hälfte sieht man die Treppe und die Leute laufen eben diese Treppe hoch und verteilen sich dann oben und wuseln wie so Ameisen davon. Sieht total gut
Oh,
aus.
das war im Trailer,
Ja,
das
das
sah
könnte
schön
sein.
aus.
Ja, sah total gut aus. Aber er kann einfach nicht mehr, viel mehr als gut aussehen, leider. Also die Handlung ist einfach Quatsch und auch sonst ist er Quatsch. Hübsch anzusehen, aber ansonsten echt nicht so viel mehr.
Ist dir das auch aufgefallen, was anscheinend so schlimm ist, dass es so zwischendurch immer mal so kleine 30-Sekunden-Sequenzen gibt, wo sie so ein bisschen so kleine Werbespots machen für irgendwie eHarmony und
Ach so, ja, ja, ja. Es gibt halt eben diese, also Walter Mitty hat so eine Eigenart, in so Tagträume abzudriften. Und die brechen dann eben oft diesen Rhythmus vom Film, der halt mehr so gemächlich und langsam ist. Und dann geht es auf einmal halt ab und es ist dann kurz so eine Action-Sequenz. Und ja, sie machen halt Werbung für diese komische Plattform da, Dating-Plattform, aber ich wusste nicht, ob die echt ist. Es ist halt irgendeine Online-Dating-Plattform, die dann eine Rolle spielt, aber wie die jetzt genau heißt, weiß ich jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr.
Ja, also der Kameramann ist ein Herr Stuart Dryberg. Der hat leider nichts anderes gemacht, was ich kenne. Ich dachte, ich erwähne das mal, wenn man, er scheint ja dann wohl die beste Arbeit in diesem Film zu machen. Ja.
Also ich könnte mir echt vorstellen, dass dieser Film in irgendwelchen Hochschulen gezeigt wird und dann ne, mal den Studenten so vorkaut, hier so und so und so, so kann man hübsche Kameraeinstellungen machen.
Ich meine, da kann man halt auch irgendwie den Wolf of Wall Street oder 12 Years a Slave oder so nehmen. Das hat auch brillante Kameraarbeit.
Und ja, wirklich. Also im Moment, ja, es gibt im Moment Sachen, die sind viel besser als das. Also wenn man irgendeinen von diesen Blockbuster-Filmen überspringen kann, dann ist es, glaube ich, der.
Es ist ja sowieso, glaube ich, so ein Trend, dass halt viele Filme die meisten Filme handwerklich, so was die Kameraarbeit angeht, doch schon recht gut sind. Und was halt oft fehlt, ist halt ansatzweise.
Ja, also
da war ja schon viel Erwartungshaltung drin. Also der ist jetzt bestimmt ein Jahr lang angetrailert worden. So
ja, und der Trailer war halt auch total gut. Und an dem Trailer hat man eben noch nicht angemerkt, dass der halt so inhaltsleer ist. Da hat man eben nur die Eye-Candy gesehen und die hübschen Einstellungen und hübsch zusammengeschnitten alles, aber dass dann halt dazwischen nicht viel mehr passiert, merkt man erst im Film.
Ja. Traurig. Naja, also ich empfehle, selbst wenn ihr den Film nicht schaut, dann lest doch einfach mal dieses Review. Das ist wunderschön. Also ich finde ja so schöne Takedown-Pieces auch manchmal ganz, ganz anregend. Und das ist auf jeden Fall eines der schöneren.
Ja.
Takedown-Pieces.
Ja. Dann weiterer Film.
Das schreibe ich mir ins Vokabelheft.
Ah, sehr gut. Chef, Vokabelhefte sind das Beste. Captain Phillips. Hat einer von euch gesehen?
Das ist, glaube ich, jetzt so der umgedrehte Fall wie bei dir, wo nämlich ich irgendwie mal so einen sehr kritischen Artikel gelesen hatte über den echten Menschen, der hier irgendwie eine Vorlage haben soll.
Mhm.
Und naja, also da kam der Film einfach nicht gut weg, weil er irgendwie so die Figur dieses Kapitäns halt heroisieren soll. Und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, den nicht zu bauen. Aber
so. Das kam mir jetzt gar nicht so vor, als wäre das, würde das besonders stark passieren. Also, ja, wir können ja vielleicht einfach mal kurz erklären, was das ist. Ein Film von Paul Greengrass, den kennt man vermutlich eher nicht. Man kennt auf jeden Fall Filme, die er gemacht hat, nämlich den ersten und den zweiten Teil der Bourne-Trilogie. Die, habe ich gehört, sollen doch relativ erfolgreich gewesen sein. Und dann ein anderer Film, der vielleicht eher so in die Reihe passt, der auch Captain Phillips ist United 93. Das ist so der Film über den einen Flug am 11. September, der nicht angekommen ist. Wo eben die Passagiere das Flugzeug zum Absturz gebracht haben.
Guter Film übrigens.
Ja, auf jeden Fall Paul Greengrass, Haupt in der Leading Act, würde ich mal sagen, ist Tom Hanks und ein Schauspieler, der jetzt neu ist, Barkhad Abdi. Tom Hanks spielt eben den Captain Phillips, also das ist der Captain von so einem großen Containerschiff, das da so vor der Küste von Somalia vorbeifährt, um eben seine Fracht da abzugeben, unter anderem auch Hilfslieferungen für Afrika. Und dieses Schiff wird eben überfallen von Piraten unter der Leitung, ich glaube, der Barkhad Abdi spielt, glaube ich, den Kapitän dieser kleinen Gruppe oder so den Anführer dieser Gruppe. Die eben das Schiff entführen wollen und dann, wie man das halt so macht, dann Lösegeld und so. Man kennt das ja, das Spiel ja. Und dann dreht er einfach so 2 Stunden lang gnadenlos die Daumenschrauben der Spannung an, nach allen Regeln der Kunst. Ja, und das ist ungefähr das, was passiert. Dann irgendwann kommt dann noch die Navy Seals und so. Und er tut das sehr, sehr gut, finde ich, weil so beide Seiten so ihre Menschlichkeit auch bewahren können. Also es wird sehr klar gemacht, was diese Piraten motiviert. Der Tom Hanks spielt auch sehr, sehr brillant seine Rolle von jemandem, der eigentlich nicht besonders heroisch ist, der dann aber dann doch irgendwie durchhält. Da kann man vielleicht dann schon sagen, dass er dadurch so ein bisschen der Held ist. Aber er tut jetzt auch nichts. Er ist jetzt nicht, dass er dann im Alleingang irgendwie die Piraten ausschaltet oder so, sondern sein Akt des Heldentums besteht darin, dass er nicht völlig zusammenbricht. Ja, es ist sehr schön, dass Tom Hanks jetzt auch mal so ein bisschen sich irgendwie auch damit abfindet, dass er nicht mehr kein junger Action-Schauspieler ist und kein Sexidol war er wohl nie, aber er ist da halt wirklich ein irgendwie Mann mittleren Alters mit einem kleinen Bierbäuchlein und einem sehr, sehr unsexy Haarschnitt und so einer relativ hässlichen Brille, der halt so mehr oder weniger, so wie andere Leute ins Büro gehen, eben auf die Brücke seines Containerschiffs geht und dann mit dieser Situation irgendwie klarkommen muss. Ja, sehr schön. Auch wenn er dafür einen Oscar bekommen würde, wäre das schon auch sehr angenehm. Er spielt auch wirklich sehr gut. Und es ist ein verdammt spannender Film. Also das ist halt auch, ich saß da wirklich und ich war völlig fertig hinterher, weil es einfach die Spannung, es ist eine Studie darin, wie man Spannung erzeugt und wie man Spannung hält und wie man auch mit der Kameraarbeit so eine Atmosphäre, eine beklemmende Atmosphäre erzeugt, die sich dann auch nur sehr, sehr langsam wieder auflöst.
Okay, das heißt, was haben wir gelernt?
Doch schon mal anschauen.
Ja, genau. Nicht zu sehr. Von was? Takedown-Pieces? Verlassen lassen. Wir haben alle was gelernt heute.
Der nächste Film, der sagt mir überhaupt nichts. Der nächste Film, der da in dieser Liste steht, sagt mir überhaupt nichts. Habe ich noch nicht mal den Namen gehört.
Ja, der ist auch, glaube ich, sehr unter dem... Das ist auch eher so eine der kleineren Produktionen, glaube ich. Ist auch jetzt kein so super A-List. The Counselor ist das. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich den überhaupt angeschaut habe.
Bist im Kino einfach sitzen geblieben?
Es war irgendwie so, ich wollte ins Kino gehen. Nee, ich glaube, ich wollte einfach mit meinen Eltern ins Kino gehen und dann kam der so und das sollte man vielleicht doch nicht, auch gar nicht mit seinen Eltern angucken. Naja, auf jeden Fall, Ridley Scott ist Regisseur, den Ridley Scott kennt man ja auch. Mit einem Drehbuch, was interessanter ist, Drehbuch geschrieben von Cormac McCarthy, den ich persönlich jetzt hauptsächlich kenne von The Road, was ja auch verfilmt wurde vor einer Weile. So eine der deprimierendsten Filme, die ich hier gesehen habe. Ich weiß nicht, The Road sagt euch was, oder?
Ja, natürlich. Aber ich kann dir gleich sagen, der Film lässt sich nicht annähernd so sehr in Ruinen zurück wie das Buch.
Ah, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Es ist, ja.
Aber dann kann ich das Buch, glaube ich, auch einfach nicht lesen, weil dieser Film hat mich schon, da war ich schon wirklich völlig am Ende für den Rest des Tages. Es ist so diese graue Schwere der Landschaft und dieses völlig illusionsbefreite, zynische Bild des Menschen, das da so propagiert wird, das macht einen völlig fertig. Und so ähnlich ist auch dieser Film, nur dass er halt, er ist eigentlich ein Thriller, es geht irgendwie um Michael Fassbender, den Guten, der ist irgendwie Anwalt, der wird doch von allen mit Counselor angesprochen, was die Roderick on the Line Fans unter uns natürlich dann auch besonders erfreut. Er hat auch keinen Namen, er ist einfach Counselor. Und er findet sich dann ebenso in der Mitte eines Drogendeals wieder. Und langsam aber sicher entgleitet ihm die Situation. Und das wird dann einfach gnadenlos durchgezogen, wie ihm so diese ganze Situation entgleitet und alles, was er liebt und alles, was er schätzt, in Ruinen am Ende zurückgelassen wird. Ja, Cormac McCarthy eben dabei.
Ich muss noch mein Lieblingszitat aus The Road kurz einwerfen. By day the banished sun circles the earth like a grieving mother with a lamp. Ach, das muss ich auch mal wieder lesen.
Ja, richtig gute Laune erzeugt das.
Ja.
Und dieser Film, das ist irgendwie so ein völlig, also jetzt, ich finde es sehr, sehr bewundernswert, wie er eiskalt das durchzieht, dass wirklich alles, was gut ist am Leben von diesem Anwalt, einfach komplett zerstört wird.
Ja.
So auch, und so seine kompletten Action-Thriller-Klischees halt auch wirklich einfach durchzieht. Auch so völlig ohne Happy End und so. Und kann man sich mal anschauen, ist vielleicht auch eher sowas für zwischendurch. Wenn man mal so durchgestylte, sehr, sehr hoffnungslose Actionfilme anschauen möchte. Sehr schön. Ich finde ja den Javier Bardem, der spielt da so einen.
Javier.
Dieser Drogenbaron.
Javier.
Ja. Mein Spanisch ist sehr, sehr schlecht. Ich finde ihn ja sehr großartig. Man kennt ihn ja hauptsächlich, denke ich, aus No Country for Old Men, wo er mit der Bolzenschussmaschine.
Ja, mit der beängstigenden Frisur. Ich weiß nicht, was beängstigender ist, dass die Frisur oder das Bolzenschussgerät.
James Bond hat er jetzt auch vor kurzem gemacht. Das war, glaube ich, die letzte große Rolle.
Ja. Also seine Frisur im Counselor ist auch beängstigend, aber nicht ganz so beängstigend. Ja, auf jeden Fall ist eher so ein kleinerer Film, mal zwischendurch so ein bisschen Depression abholen.
Gut. Zum Abschluss des Kinoblocks dann vielleicht nur noch ein paar kurze Worte zu einem letzten Film, weil wir den vielleicht nochmal ausführlicher besprechen, wenn den andere Leute außer mir gesehen haben.
Werden wir ihn ausführlicher besprechen? Wir werden, glaube ich, keinen Film ausführlicher besprechen dieses Jahr.
Ich hoffe es. Film. Es geht um Her, wie sie auf Englisch. Ziemlich großartiger Film über, ja, tolle Zukunftsvision, hübsches Aussehen für Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie Technik in Zukunft sein könnte und wie das dann unser menschliches Zusammenleben und so verändern könnte. Und auch Leute, die überhaupt hübsche Filme gerne mögen, einfach mal angucken, sobald er im Kino kommt. Wenn ihr in einem Kino in eurer Nähe kommt, kann man nichts falsch machen. Guter Film.
Ja, also das ist einer dieser Filme, wo ich so absurd viel Gutes darüber gehört habe. Auch von Leuten, die sonst sehr kritisch sind, was Filme angeht, dass ich mich auf jeden Fall schon ausgesprochen darauf freue.
Da baut sich der Hype gerade so langsam auf, habe ich das Gefühl, also so im Mainstream.
Ja, also ich folge ja, einer der Menschen, die ich auf Twitter am liebsten folge, ist der William Gibson, auch zufällig einer meiner Lieblingsautoren. Das hat bestimmt gar nichts damit zu tun. Wenn der einen Film sehr, sehr lobt, dann ist das meistens ein sehr, sehr gutes Zeichen und vor allem, weil er auch so einen sehr, sehr eigenen Geschmack und einen sehr, sehr interessanten Blick auf Ästhetik und so auf Science-Fiction hat. Und wenn er so einen Science-Fiction-Film dann auch noch besonders lobt, das ist dann auch immer ein sehr gutes Zeichen. Und ja, er hat ihn sehr, sehr gelobt.
Es ist faszinierend. Die Zukunft sieht in diesem Film aus wie die 70er Jahre. Das ist der Wahnsinn.
Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so besonders unwahrscheinlich. Ja. Ich meinte im Moment so, unsere Zukunft sieht ja auch so ein bisschen aus wie
Vintage-Zukunft.
Ja.
Gut. Lasst uns zu unserer Kernkompetenz zurückkommen.
Wir haben eine Kernkompetenz.
Waren wir jetzt auch mal.
Ja. Und zu unseren Wurzeln.
Meinst du Kaffee?
Hearthstone.
Wir haben ja mal mit Serien angefangen.
Ah, okay. Serien. Okay.
Ich dachte, wir reden jetzt über Kaffee.
Nee, nein. Das könnt ihr dann in der Aftershow machen. Da muss ich nicht mit dabei sein.
Nee, Phil ist ja gar nicht dabei.
Ja. So.
Könnt ihr gar nicht über euch über den neuesten Chibo-Kaffee unterhalten.
Ich glaube, ich habe den richtigen Kaffee für Phil, glaube ich, auch gefunden. Ich glaube, der Phil, das ist so ein richtiger, so vietnamesischer Kaffee. Das ist so genau
so. Ja, vietnamesische, da wo sie so viel Kondensmilch, so gesüßte Kondensmilch reintun.
Die Hälfte auffüllt einfach mit Zucker und Milch.
Ja, sehr gut.
Ja, wir hatten ja das schon in der letzten Folge angeteasert. Es ist wieder große neue Staffelsaison für die Serien, die wir gut finden. Sherlock ist gekommen und Sherlock ist wieder gegangen und jetzt sind wieder 2 Jahre Warten angesagt.
Seufz.
Ich fand diese Staffel ja schon sehr, sehr seltsam.
Ja, sie war. Ja, man hat gemerkt, dass da Wechsel passiert sind.
Es sind Wechsel passiert?
Ja, also die aktuelle Sherlock Staffel 3 wurde von jemandem anderem directed, glaube ich.
Mhm.
Und Ja, das hat man auch, glaube ich, gemerkt, was sich so angedeutet hat, dass es eben weg ist von dem, was man aus den ersten zwei Staffeln kennt, eben dieses der Fall der Woche und ein spannender Kriminalfall, um den sich hauptsächlich dreht, hin mehr zu einem beziehungsorientierteren Teil, wo es sich mehr so um das Verhältnis zwischen Sherlock, John Watson und seiner Verlobten, Frau, Freundin, wie auch immer, dreht. Ja, und das merkt man halt.
Aber das Drehbuch ist schon immer noch Stephen Moffat all the way, oder?
Ja, ja. Ja. Okay. Und der andere.
Mark Gatiss. Genau. Der ja auch noch zusätzlich den Bruder von Sherlock spielt.
Ja, Mycroft.
Ja, also ich fand, das war eine sehr, sehr. Also die erste Folge ist ja so eine. Ist die selbstreferenziellste Sherlock-Folge ever so. Irgendwie scheint es da so 80% nur um die Serie zu gehen und so ihre eigenen kleinen Klischees und die Theorien, die es so gab, wie Sherlock denn jetzt zurückkommt und so. Dann die mittlere Folge fand ich absolut großartig. Da so ein bisschen so auch ein leichterer Tonfall und so herrliche Comedy-Elemente zwischendurch.
Ja, großartig.
Und über die dritte können wir nicht reden, weil Chef sie noch nicht gesehen hat. Aber ich sage mal so, ich bin nicht so.
Kann er auch die Ohren zuhalten und la 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 machen. Das la 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 musst du halt anschließend wieder rausschneiden.
Nee, wir müssen ja nicht spoilern. Ich kann nur sagen, dass ich nicht so extrem begeistert bin. Also für meinen Geschmack war das ein bisschen zu viel rumgetwiste und rumgemache und ich bin immer noch ein bisschen irritiert, dass irgendwie Stephen Moffat so ungefähr zwei verschiedene Frauenrollen schreiben kann und die beide nicht besonders toll sind. Und
ja, mit Frauen hat er es ja eh nicht so, ne?
Nee, das scheint er halt einfach nicht zu können und das ist halt etwas unangenehm. Weil ich meinte, also im Prinzip ist es ja nicht so schwer, man schreibt sie halt einfach genauso, wie er die Männer auch schreibt, nur dass halt eine Frau den Charakter spielt. Ja, das ist schwierig.
Ja, also aber aus der aktuellen Staffel wahrscheinlich die schwächste Episode. Aber nicht
obwohl okay. Natürlich hat auch die Highlights da. Ich habe leider den Namen vergessen des Schauspielers, der den Bösewicht spielt in dieser Folge. Ja,
der hat schon seine glorreichen Momente. Also
eine großartige Performance auf jeden Fall. Das.
Ja.
Ja.
Ja, ist ein bisschen ich glaube, ein kompatiblerer Sherlock. Kann es sein, dass der dem Mainstream-Publikum eher gefällt? So mit ein bisschen Beziehungskram und so und auch mit ein bisschen mehr Witz als früher. Weil ich habe das Gefühl, dass die ersten zwei Staffeln Sherlock für ein kleineres Zielpublikum nur interessant waren. Diese halt nur mit Krimi und diesem ironisch bitteren und auch diesem sehr speziellen Humor halt eben gut klarkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die aktuelle Staffel eben irgendwie für so Familien und Kinder und so besser geeignet ist. Dass sie da besser ankommen.
Na, für Kinder vielleicht schwierig, aber.
Ja, also ich glaube, du weißt, was ich meine, so.
Ja, es ist sicher ein bisschen weniger Nischen. Es ist natürlich auch etwas schade, weil wir haben ja Sherlock sehr gefeiert dafür, dass es so eine sehr mit sehr hohen Produktionswerten ausgestattete, aber trotzdem kleine Produktion war, die sich irgendwie sehr so auf ihre wenigen Charaktere konzentriert und auf ihre so ihr eigenes Ding dreht. Und jetzt haben wir so ein bisschen so das, was wir bei den Serien ja sonst auch immer haben, so die großen, ganz großen Plots und die großen, übergreifenden Story.
Wobei ich die jetzt zum Beispiel die Einführung von dem neuen Hauptcharakter, also von der Freundin von John Watson, das fand ich besser, als ich den nach den ersten paar Minuten befürchtet habe. Ich dachte mir, oh Gott, geht das gut, die da irgendwie noch mit reinzukriegen und dann irgendwie so ein Dreiecksgestell zu haben, aber es funktioniert okay.
Ja, also ist auf jeden Fall immer noch top Fernsehen und so.
Also ich hatte auch Riesenspaß mit den zwei Folgen, die ich gesehen hatte. Und es ist halt auch toll, wie offensichtlich die erste Folge halt auch so auf die Spekulationen auf all das, ja, wie kann man denn quasi mit dem Ende jetzt weiterarbeiten, wie es darauf halt eingeht und auch ein bisschen mit dem Zuschauer und mit den Erwartungshaltungen spielt, indem halt immer wieder so Flashbacks oder so Einstellungen kommen, bei denen man hinterher erfährt, ach nee, das hat gerade nur jemand ausgedacht und was wurde gerade für uns visualisiert und so.
Also ich shippe ja Moriarty und Sherlock auf jeden Fall. Egal. Es kam Community zurück.
Ja, weil so wie sich das hier liest, fandest du das gut?
Ich fand das sehr amüsant. Man ist ja so von Community das Selbstbezogene auch schon gewohnt. Und das haben sie dann jetzt natürlich noch auf die Spitze getrieben, weil sie mussten ja irgendwie damit etwas kommentieren, dass die letzte Staffel nicht gut war und anders war. Und das ist schön, dass sie dann einfach das von dem Gas Leak hier sprechen, wo sie irgendwie alle völlig neben der Kappe waren, weil irgendwie überall Gas war in der ganzen, in dem ganzen Community College. Und ja, ich hatte sehr viel Spaß mit der Season Opening und die aktuellste Folge habe ich noch nicht gesehen, die davor war eine wunderbare so Horror-Thriller, so Seven oder so Parodie. Ja, ist eben Community, ist so ein bisschen was Spezielles. Und auf jeden Fall ein starkes.
Ich schaue Community ja auch gern, aber ist euch jetzt das aufgefallen, was irgendwie, was Leuten, die wohl echte Community-Afficionados sind, irgendwie aufgefallen ist, dass die Serie jetzt irgendwie wieder eine andere Handschrift trägt? Airquotes.
Du meinst die gleiche wie vorher, oder was?
Ja, ich weiß auch nicht so genau, was ich.
Ja, es ist halt vielleicht auch mehr ein bisschen ne, der Wunschvater des Gedanken, dass halt man also ein bisschen Placebo-Effekt vielleicht. Die Leute wissen, oh, Dan Harmon ist zurück und jetzt ist alles anders. Ich weiß nicht.
Ja, es ist wieder ein bisschen mehr Power drin. Das war zu
ja, es ist schon, bisschen... ist schon besser, aber ich finde, dass sie jetzt, man kann bei weitem nicht davon sprechen, dass sie zu alter Stärke oder so zurückgekehrt sind. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es so langsam anfängt, halt abgenutzt zu sein. Also ich fange halt an, so Wiederholungen zu erkennen und so. Und okay, sowas Ähnliches hatten wir ja schon mal.
Ja, Community ist ja schon immer so, da machen wir uns ja schon lange Sorgen. Aber ich finde, bis jetzt tun sie das noch ganz gut irgendwie. Ja. Aber ja, die Folgen waren jetzt nicht so gut wie die besten Folgen Community. Aber halt auch die mittelmäßigen Folgen Community sind immer
noch sehr, sehr gut. Ja, wenn du die aktuellste Folge noch nicht gesehen hast, hast du auch noch nicht gesehen, dass sich jetzt auch langsam der Abschied von Troy ankündigt.
Ja, wobei das war ja schon länger klar. Ne?
Genau, also es war bekannt, dass halt Donald Glover aussteigt, aber es fängt halt jetzt auch an, sich so in die Handlung einzubauen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie es überstehen werden, weil ich glaube, so die Figur Troy an sich wird mir nicht so sehr fehlen, weil die irgendwie auch einmal ein bisschen unauffällig war in letzter Zeit. Die wird mir halt einfach nur fehlen im Zusammenspiel mit Arbeit, so Troy and Arbeit in Morning.
Troy and Arbeit in the morning. Ich habe große Hoffnung, dass die Staffel noch ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Ja, ist auf jeden Fall wieder besser. Durch die vierte Staffel musste ich mich durchquälen. Aber
ja, habe ich einfach nicht ganz geschaut. Das muss man
ja,
sich
ja, ich auch. Ich habe die letzten drei Folgen noch übersprungen.
Shameless Returns. Ja, das wird wirklich, ist ein Fest im Moment. Jeder Montag ist ein Fest.
Ja, der Montag ist ein guter Tag.
Title. es gibt ja...
der Montag ist der Sonntag in den USA. Vielleicht liegt es daran.
Ja. Shameless, das ist ja diese Serie mit Chicago und so ein bisschen an der Armutsgrenze kratzenden Menschen, die viel Sex haben.
Das ist eine schöne Zusammenfassung.
Ja. Ihr seid ja wirklich süß. Ja. Die ist wieder da, ein bisschen in neuer Konstellation irgendwie.
Fiona würde übrigens sagen, von unten an der Armutsgrenze kratzen.
Ja, nicht von oben, nee, von unten. Also die Menschen, die Serie nicht kennen, es tut mir jetzt leid, ich habe jetzt keinen Bock, das irgendwie nochmal zu erläutern. Also Lip ist jetzt im College, was ich sehr, sehr schön finde, weil mich das irgendwie so, ich deale zwar nicht mit Gras und ich muss auch nicht, und ich arbeite auch nicht in der Mensa, aber so diese Erfahrung, so an der Uni anzukommen, nachdem man in der Schule relativ gut war und dann erstmal festzustellen, dass man doch jetzt auf einem etwas anderen Maßstab bewertet wird als früher. Das ist eine Erfahrung, die ich sehr, sehr, sehr teile. Hat mir sehr gut gefallen. Da scheint auch die Staffel wird da jetzt auch noch viel Spaß damit haben, denke ich, das noch ein bisschen zu untersuchen, wie sich dieser Charakter, der ja in den letzten Staffeln ja sehr so, zumindest so auf dieser Seite extrem selbstsicher war, wie er jetzt damit klarkommt, dass halt jetzt dieses, was ihn immer so, er konnte halt einfach, ihm konnte das halt alles völlig egal sein, was so mit seiner Schule passiert ist, weil er halt so unglaublich gut war, dass das jetzt halt vorbei ist. Das wird sicher interessant. Dann ist, wie hieß er denn da hier, der Autoknacker mit den engen Jeans?
Jimmy
ist weg.
Jimmy ist tot, vielleicht, wer weiß.
Der ist mir in dem ist in irgendeinem Film über den Weg gelaufen, das hat mich total verstört, aber ich weiß leider nicht mehr welchem.
Das heißt, er ist nicht tot, zu wissen.
Ja, der Schauspieler ist auf jeden Fall nicht tot.
Das ist eine Erleichterung.
Puh. Ja, also ich habe bis jetzt auch nur eine Folge gesehen und habe mich sehr gefreut, dass das wieder da ist, weil das ist sowas, es macht einfach hier die Woche glücklicher, wenn man so eine Folge schämlich durchgucken kann.
Ja, ich fand sie auch gut, aber ich habe irgendwie ein bisschen ein Problem mit der aktuellen Staffel. So, mir fehlen Charaktere. Ich finde im Moment so die Protagonisten-Bandbreite ein bisschen lasch. So, ich kann mit...
Wer fehlt denn?
Naja, hier, wie heißt der Rotschopf? Da, Ian ist irgendwie weg.
Ja, aber der wird ja wieder auf. Der wird ja wieder auftauchen.
Das ist halt die Frage. Bis jetzt sieht es irgendwie nicht so richtig so aus. Vielleicht ist jetzt einfach mal eine Staffel weg. Beim Militär. Keine Ahnung.
Glaube ich nicht.
Ne, Jimmy fehlt.
Das glaube ich nicht.
Frank ist im Moment auch so... ist halt da. Dann Carl ist ein kleines unsympathisches Drecksbalk, den ich auch nicht leiden kann. Die Storyline von Debbie interessiert mich nicht.
Oh, und die ist doch so süß, diese Storyline.
Ja, es ist ganz cute, aber mehr halt nicht. Fiona ist interessant,
ja,
aber sonst...
Naja, jetzt haben wir gerade die erste Folge gesehen, also...
Naja,
ich
klar, aber...
Noch,
so
noch ein paar Folgen,
ja, eben,
Zeit
so ein paar, ja, genau, also ich bin halt gespannt, wie sie das jetzt weiterentwickeln, weil also im Moment fehlen halt ein paar Leute. Aber ich habe das Gefühl, sie müssen noch ein bisschen neue Handlungsstränge einbauen, damit das eine interessante Staffel werden kann.
Das wird schon. Ich meinte, unsere guten Rednecks werden sich ja auch wieder auftauchen. Und auch eine Staffel ohne Ian ist, glaube ich, auch nicht wünschenswert.
Ja, und jetzt mal bei Lip, der ist halt auch jetzt so separiert vom Rest der Familie, ist da am College alleine und lebt da so allein vor sich hin, mit dem Rest nicht mehr viel zu tun.
Ja, aber da gibt es ja auf jeden Fall das meiste Potenzial, da so ein bisschen neue ja, Charaktere auch aufzumachen. Ich meine, man hat das ja schon da in der Küche, hat er sich ja schon so ein bisschen angefreundet mit den Menschen und so.
Ja, ich bin beängstigt und sorgenvoll. Aber ich hoffe das Beste, weil die haben eine solide Vorlage, an der sie sich orientieren können. Und so. Wird schon.
Ich freue mich wieder. Es geht wieder
ja,
los.
Es wollt. Ja, so die Sachen, die wir im Moment erwähnen sollen, waren es das aber schon, oder?
Schon, das war total... Ach so, Girls gibt's noch. Ist auch ja. Wieder da. Können wir auch nicht drüber
aber
reden.
Aber hat niemand gesehen?
Doch, natürlich habe ich das gesehen. Du glaubst ja nicht ernsthaft, dass ich das nicht sofort anschaue. Ich habe ja jetzt sogar HBO, ja. Ich kann das ja sogar einfach so schauen.
Oh ja, uiuiui.
Aha. Ja, Girls ist wieder da. Ist immer noch super. Wir reden dann mal ausführlich drüber, wenn ihr das angeschaut habt.
Habt ihr den Skandal gekriegt, als Lena Dunham sich für diese unrelevante Zeitschrift hat fotografieren lassen und die Bilder hinterher gefotoshoppt wurden? OMG.
Ich finde nicht, der größere Skandal ist, dass sich da jemand die Mühe macht, da irgendwie aus irgendwie
die Bilder
besonders
zu vergleichen.
Dass sich jemand die Mühe macht, da irgendwie Geld auszuschreiben, um die ungeshoppten Bilder zu haben. Weil ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es ein großes Geheimnis, wie Lena Dunhams Körper aussieht.
Ja, das stimmt.
Nee, ganz im Gegenteil. Also.
Ich freue mich ja für sie, dass sie das, ich bin mir sicher, dass sie da auch mit offenen Augen in diese, ich glaube, die Vogue war es, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich
noch nicht in dieses Fotoshooting reingegangen ist und sie wird schon wissen, was sie damit wollte.
Ist halt, ne, der normale Filter, der halt für so ein Zeitschriftencover drüber kommt.
Ja, Also bei Serien können wir vielleicht noch kurz erwähnen, es gibt eine neue Serie von HBO, True Detective. Ich teaser jetzt einfach mal eiskalt eine Pilotenprüfung an, die wir dazu machen, die bald
vielleicht. Das ist gut. Öffentlich ankündigen, dann müssen wir die auch machen.
Auch mit dem Matthew McConaughey. Selten so viel Spaß mit einem Piloten gehabt. Ja. Wunderbar. Dann hast du noch ein bisschen Serien so als Lückenfüller anzubieten.
Ja, das sind so Sachen, die ich in letzter Zeit manchmal geguckt habe oder beziehungsweise schon länger gucke und die jetzt wieder zurückgekommen sind. Ein alter Bekannter ist Switched at Birth, den ich glaube ich auch schon mal hier erwähnt habe. So ein bisschen andersartige Fernsehserie, die über so Teenager, deren Familien eine, wie der Name andeutet, Vertauschung bei der Geburt im Krankenhaus spielt eine große Rolle. Und eben, dass eine von den beiden Hauptdarstellerinnen gehörlos ist und viel Zeichensprache vorkommt und so. Deswegen hat die Serie für Aufmerksamkeit auch gesorgt, unter anderem. Wollte ich nur nochmal erwähnen, ist ganz nett, wenn man so ein bisschen leichte Kost sucht und sich mit so seichterem Material mal berieseln lassen will. Gleiches gilt für eine andere Serie, die heißt The Tomorrow People, die ist ein bisschen neuer, da ist jetzt glaube ich gerade die erste Season Break zu Ende gegangen, ist irgendwie 10, 11 Folgen, ist so eine bisschen so X-Men-artige, ne? Es gibt einen Teil der Menschheit, der eine besondere Mutation hat und deswegen übermenschliche Fähigkeiten hat, irgendwie Telekinese, Telepathie und Teleportation, genau, das sind 3 T's. Und da ist eine Gruppe Jugendlicher, die sich gegen das böse Firmenimperium stemmt, das sie beseitigen will und einknasten und als Meerschweinchen benutzen. Und ihr merkt schon, es klingt so ein bisschen
trashy.
Trashy ist es auch, aber es ist ganz nett. Und ja, nette Serie.
Er gehört aber zu einer anderen Spezies, die sich Homo superior nennt. Mhm.
Ja, genau.
Alles klar.
Ist auch anspruchsvolle Unterhaltung.
Ja,
der Beschreibung nach.
Ja, genau. Also ihr merkt schon. Oh, und dann kann ich vielleicht noch eine kurze Warnung aussprechen. Sollte euch irgendjemand Saving Hope empfehlen, das ist eine relativ kleine kanadische Serie, die so ein bisschen...
Ist das mit dem Krankenhaus?
Das ist das mit dem Krankenhaus. Falls ihr quasi auf der Suche seid nach einem Nachfolger für Grey's Anatomy oder hier Scrubs, na, wobei Scrubs eher nicht, mehr so Grey's Anatomy-Style, macht euch auf viel Lensflare gefasst. Also ich habe wirklich noch nie so viel Lensflare in so kurzer Bildschirmzeit gesehen. In jeder Einstellung leuchtet irgendwas, entweder leuchten Augen oder es findet sich immer irgendein Gegenstand, der reflektieren kann und so diese typischen lilafarbenen Streifen machen kann. Die Handlung wäre zwar ganz nett, aber diese Lensflare hat es für mich wirklich unerträglich gemacht. Sowas habe ich noch nie erlebt.
Kannst du einfach mal zur Beruhigung dann nochmal einen von den Star Trek Filmen angucken. Und dann
ja, nee, die habe ich ja auch vor kurzem erst gesehen und es ist lächerlich dagegen. Also.
Oh mein Gott.
Guck dir irgendwie 3 Folgen Saving Hope an und danach fällt dir das in Star Trek gar nicht mehr auf.
Holy crap. Haben wir noch Themen?
Nö, ich glaube, wir haben jetzt zumindest die Serien abgefeiert. Alles, was wir jetzt unmittelbar auf dem Herzen hatten. Will vielleicht jemand was zu Computerspielen sagen?
Chef, aufwachen.
Ja, der zockt doch schon wieder nebenher. Ich sehe es.
Nee.
Niemals.
Nee, ich habe auch kein Problem oder so. Es ist alles okay.
Ja, Chef, das ist eine Intervention.
Ja.
Wir müssen darüber reden,
meint ihr?
Das mit dem Kaffee, das geht so nicht weiter.
Ja. So langsam wird der Kaffee, glaube ich, beim Chef Mittel zum Zweck. Benutzt du noch das Koffein?
Wenn der Kaffee deine Belohnung für einen schlechten Tag, für einen schlechten Tag ist. Und egal. Chef spielt Hearthstone. Hearthstone ist so ein Spiel. Ja. Erzähl doch mal, was ist denn das so für ein Spiel?
Ich weiß nicht, ob das so besonders viel hergibt, wenn man drüber redet. Im Prinzip ja, ist es ein Kartenspiel, das irgendwie den Weg gefunden hat.
In den Computer.
Ja, in den Computer in digitaler Form. Und es ist halt von Blizzard Entertainment. Das sind die, die so, naja, früher haben sie alle Schaltjahr mal ein Spiel rausgebracht. Mittlerweile. Das
sind die, die die Suchtmittel öfter. Machen.
Genau, von denen stammt unter anderem World of Warcraft und es ist mir sehr klar. Ist nicht so super spektakulär, wenn man sagt, das ist, ich spiele ein Kartenspiel. Aber das hier ist einfach extrem gut gemacht und es ist aktuell noch in einer Closed-Beta-Phase, wobei ich glaube, ja,
wenn man die sollen so nicht mehr allzu lang dauern, was man so hört.
Wenn man sich so in den letzten 3 Monaten angemeldet hat, dann hat man jetzt auch auf jeden Fall mittlerweile einen Key und demnächst geht es dann in die offene Beta-Phase und es ist relativ faszinierend, dass dieses Spiel so locker, was so den Suchtfaktor oder auch weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, den, ja, also von der reinen Spielzeit gesehen her, eigentlich alles andere outperformed, um es hier mal wieder beim englischen Vokabular zu belassen.
Ja, du hast es ja sehr, sehr schön angeteasert mit diesem Spruch, ne, easy to learn, hard to master, und das ist auch ein bisschen so das Gefährliche, man kommt halt echt leicht rein.
Ja, richtig.
Und hat dann halt eben diesen Anreiz, da besser zu werden, der ist sehr groß und das dauert halt.
Ja.
Und wenn man dann erstmal ein paar Mal besiegt wurde und dann denkt man, könnte da ja, hätte dann ja nie eine Chance und dann plötzlich 1-2 Runden später dann irgendwie ein bisschen was gelernt hat und dann plötzlich mal gewinnt, dann ist man halt komplett hooked.
Ja, genau, also plötzlich ist es 2 Uhr morgens. Ausholender zu beschreiben, zumindest die Leute unter uns, die früher mal Magic the Gathering als Kartensammelspiel, Trading Card Game, gespielt haben, die dürften sich bei Hearthstone relativ schnell zu Hause fühlen, weil es doch irgendwie schon relativ ähnlich ist. Ein bisschen vereinfacht, so man kommt da leichter rein und die Regeln, so kann man leichter lernen, würde ich sagen. Aber so vom Spielprinzip sehr ähnlich und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst davor, dass es dieses Spiel als iPad-Variante gibt, weil ich glaube, dann bin ich verloren.
Ja, vor allem, es gibt es nicht nur auf dem iPad, es wird es dann auch auf dem iPhone geben und da habe ich auch überhaupt keine Hoffnung mehr, das wird mein Leben zerstören, ich habe da keinen Zweifel eigentlich.
Oh Gott.
Gut, zum Abschluss picke ich noch einen Tumblr, nämlich explodingactresses.tumblr.com. Das ist ein Tumblr, dessen Ziel und Motto ist es, sich Filmschnipsel zu nehmen und mithilfe von After Effects den Schauspielern, den Kopf von Schauspielern explodieren zu lassen.
Mhm.
Und ich habe selten mich so über einen Tumblr gefreut wie über diesen, wenn dann einfach aus irgendwelchen Filmen Szenen kommen, wo die Leute grinsen und dann plötzlich ihr Kopf explodiert. Das ist sehr amüsant. Also sehr besonders schön ist zum Beispiel aus dem ersten Harry Potter Teil, wo irgendwie Hermine das mit dem Wingardium Leviosa macht und dann plötzlich ihr Kopf explodiert. Das ist
Leviosa.
Sehr Wingardium Leviosa, nicht Wingardium Leviosa.
Wutschen und wedeln und kapuff.
Ach, dieses Internet ist schon verrückt.
Ja, besonders, es ist auch sehr schön, es sind doch manchmal noch so Sachen dabei, wo er andere Sachen in so Filme rein photoshoppt, zum Beispiel eine Stelle aus dem König der Löwen, wo er irgendwie dieser Affe das Baby hochhält und dann hat er das einfach so findet, dass er das Baby einfach runterwirft auf den Boden. Ist auch sehr schön. Ja,
sehr gut.
Also die Wunder der modernen Filmmagie werden da einfach ausgenutzt. Das freut mich. Und delightful. Gut, damit sind wir auch für heute schon durch. Zur Abwechslung mal ein bisschen kürzer. Danke fürs Zuhören. Wie immer, ihr könnt uns bekommentieren auf retinacast.de. Ihr könnt sogar auch bei iTunes. Ja,
ich glaube, da gab es länger keine mehr.
Reviews hinterlassen.
Könnte mal jemand anscheinend einen aktualisierten Bericht schreiben.
Wir erinnern euch dann auch einfach immer wieder daran. Auch wenn ihr sagt, dass ihr das nie wieder hören wollt, wir erinnern euch einfach immer daran. Ja, ansonsten Twitter, der Lukas heißt Blubser auf Twitter. Der Chef ist der Grischter, so wie man es spricht, wenn man aus Schwaben kommt. Und ich bin der Sir Marcel. Kann man uns auch einfach mal so verfolgen. Man weiß ja immer nicht, was einen da so dazu treibt. Ansonsten @RetinaCast für die offiziellen Beschwerden, das ist natürlich auch immer gut.
Und wenn man mitkriegen will, wenn es neue Folgen gibt, wenn man keinen Podcatcher hat, der automatisch anwendet.
Wie so ein wildes Tier.
Gott, ich habe Podcatcher gesagt.
Lukas, du bist, glaube ich, verloren.
Eine Podcast-App.
Das ist auch kein gutes Wort.
Ja.
Nee. Jedenfalls, tschüss.
Ciao.
Auf Wiederhören.
Ich habe übrigens 5 Spiele gemacht, während wir gesendet haben und nur eins verloren. Hilft meiner Konzentration nebenher zu podcasten offensichtlich.
Now, do be careful, my dear children. Don't lose your heads.
Ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr euch die Sendung immer nicht anhört, dann merkt ihr gar nicht, dass ich euch immer rausschneide.